Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Alles muss raus Extra Contents Podcasts, diesmal wieder eine Folge ganz ohne Schnickschnack. Das heißt, keine Werbung, gar nichts. Mein heutiger Gast ist Martin Lautwein, wie so häufig in den letzten Wochen, aber das macht nichts. Heute reden Martin und ich über ein ganz besonderes Thema. Und zwar habe ich vor kurzem entdeckt, dass man bei Norma jetzt Schusswesten kaufen kann und Panic Rooms mit Panzerstahl ausgestattet. Und das hat mich dann nochmal extra dazu bewegt, eine Zivilschutzfolge mit Martin Lautwein zu machen. Und für die, die Martin noch nicht kennen, die werden sich sicherlich fragen, was befähigt Martin, mit mir über Zivilschutz zu reden? Einiges. Deswegen, erste Frage, Martin. Was wäre besser in einem Kriegsfall in Deutschland? Mit dir befreundet sein oder der Norma Panic Room für 30.000 Euro aus Panzerstahl?
Also ich würde jetzt direkt nicht sagen, dass vielleicht mit mir befreundet sein die beste Möglichkeit ist, aber der Norma Panic Room steht auf jeden Fall ganz, 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 ganz weit hinten auf der Liste, wo ich anfangen würde, wenn ich mir Gedanken machen würde darüber, wie ich mich schützen kann.
Wie erklärst du dir das, dass jetzt eine Kaufhallenkette, wie ich aus den neuen Bundesländern sagen würde, oder eine Supermarktkette, wie die Menschen aus den alten Bundesländern sagen würde, wie erklärst du dir, dass die jetzt tatsächlich wirklich so Panic Room und dann auch noch Panic Room Zusatzartikel, also Filter für Gasangriffe, Türen, die von einer Seite nur zu öffnen sind, diese Schusswesten, Gasmasken, also wirklich full blown Kriegsmaterial oder Kriegsfallmaterial, dass die das jetzt verkaufen. Ist das eine Übertreibung oder sagst du, das ist jetzt Zeitgeist?
Also ich glaube, es ist sowohl Zeitgeist gerade als auch übertreiben. Also zum einen, das ist ja dieses Dropshipping-Konzept auch, also dass die Waren ja nicht bei Norma im Laden liegen, sondern die quasi da als Vermittler von sowas auftreten. Sowas hat man auch oft, auch zum Beispiel auf der Internetseite von Kaufland kann man unzählige solche Artikel erwerben mittlerweile. Aber das ist natürlich auch so, dass es zum einen natürlich ein reales, gesteigertes Sicherheitsbedürfnis von Bürgern in Deutschland gibt. Gleichzeitig ist da aber natürlich auch ein Markt, der dieses Bedürfnis, was die Leute vermeintlich haben, natürlich weiter pushen möchte. So, ne? Und gerade sowas wie Gasmasken, Schutzräume, Schutzwesten oder was auch immer ist natürlich super tolle Möglichkeit, Leuten irgendwie ein subjektives Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Ob das im Ende genau das ist, was die brauchen, wage ich dann aber wieder sehr zu bezweifeln.
Ich frage mich sowieso, wo man sich das hinbauen soll. Also ich meine, ich brauche da eine Wohnung für meinen eigenen Panic Room. Und der wird ja auf diesen Bildern da auch irgendwie so einfach mitten ins Wohnzimmer gestellt. Der ist ja da nicht im Keller oder sowas, sondern ist einfach so mitten im Wohnzimmer steht ein Raum aus Stahl.
Genau, also ne, wer das möchte, wer gerne sowas in der Wohnung hätte, ey, viel Spaß. Mach halt, ne? Also bei mir, ich habe für mich nach langem Hin und Her überlegen entschieden, den Panic Room dann erstmal auf die Wartebank zu stellen.
Wir haben ja heute beide vor über so eine Art Top 10 oder Top 15?
Ja, ich würde sagen so Top 10 und das ist auch tatsächlich noch nicht mal so eine Rangordnung, ne? Aber halt einfach so, ja, teilweise auch Kleinigkeiten, die jeder Mensch machen kann, um sich auf etwaige Krisen vorzubereiten.
Genau, also eine Top 10 des Zivilschutzes zu besprechen, ohne dass wir bei Panik und Unruhe machen. Aber weil ich das Gefühl habe, das beschäftigt gerade einfach sehr viele Menschen und weil ich das Gefühl habe, dass mit dem Herrschaftswissen, was wir beide haben aus Krisen und Kriegsgebieten, ich immer denke, ich habe bessere Überlebenschancen als andere, was glaube ich.
Jetzt bist du weg.
Was, glaube ich, Quatsch ist, dass man denkt, nur wenn man einmal irgendwie in der Ukraine war, dass man größere Überlebenschancen hat, wenn es zu einem Kriegsfall in Deutschland kommt. Aber genau deswegen, darüber wollen wir beide reden, wie 10 Dinge, die jeder Mensch, jede Bürgerin, jeder Bürger aus Deutschland machen kann, um ein gewisses Gefühl von Sicherheit zu erlangen. Sag mal, hast du eigentlich auch zurzeit so unglaublich viel Werbung für so Erste-Hilfe-Sets bei Instagram, für so vorgepackte Nahrungsmittelkisten, wo dann so Essen für 3 Monate drin ist, was 25 Jahre lang haltbar ist? Also mein Feed wird gerade wirklich vollgespült mit diesem ganzen Zivilschutzzeug.
Ja, ich glaube, also bei mir ist sowieso, aber auch glaube ich einfach, dass einfach ich auch einen sehr, sehr wilden Algorithmus irgendwie mittlerweile habe durch die Sachen, die ich mir so angucke, ne? Aber es ist ja nun mal auch so, ne, gerade durch die ganzen Diskussionen, die jetzt in den Medien stattfinden, dass das natürlich viel präsenter sind und dass Unternehmen, die sowas anbieten, natürlich gerade auch massiv Umsätze einfahren.
Das Interessante ist, dass ich mit meiner Freundin, wir wollten vor 3 Jahren, wollten wir so Tageskisten vollgepackt mit Survival-Kram, so für 2 Leute, für 3 Leute, für 4 Leute, für 6 Leute. So, das haben wir, glaube ich, mit dir sogar besprochen. Ja. Jetzt machen das Firmen. Hätten wir das mal gemacht?
Ja, natürlich, jetzt machen das Firmen. Aber genau da, und da können wir auch gleich mal darauf zurückkommen, ob das die, der richtige Ansatz ist, ist dann immer so eine Frage, ne? Und ich glaube, da fängt dieses Ganze immer an. Also es gibt ja sozusagen, manche nennen das ja Vorbereiten, andere nennen das Prepping oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist halt zum einen erstmal so ein ganz diverses Gebiet, ne? Also wo es ganz viele verschiedene Philosophien und ganz viele verschiedene Ansichten dazu gibt. Also es gibt ja quasi diese Leute, die sagen, ich bereite mich darauf vor, 3 Monate im Wald zu überleben, wenn das System zusammenbricht. Ne?
Das sind ja für mich dann auch automatisch gleich irgendwelche Tag Xer, um ehrlich zu sein.
Ja, und da bin ich auch ganz ehrlich, Alter. Also für mich bedeutet irgendwie, wenn ich mich auf irgendwas vorbereiten möchte, dass ich mich in erster Linie darauf vorbereite, um den Lebensstandard, den ich jetzt habe, so lange wie möglich und so gut wie möglich erhalten zu können. Ne? Also wenn Leute, sage ich jetzt mal, dann halt hingehen und jetzt auf einmal irgendwelche Trockennahrungen oder sowas kaufen, dann denke ich mir halt, ja gut, viel Spaß damit. Ich esse halt andere Sachen dann in der Zeit. Ja, und ich glaube, das ist so der erste Punkt. Und dann ist ja auch, glaube ich, zum Beispiel immer, dass Leute, nennen wir es jetzt mal, ich bin gar kein Fan vom Begriff Prepping, aber ich glaube, darunter können sich die meisten was vorstellen. Und ich glaube, das ist halt so zum einen so irgendwie das als individuelles Modell, ne, eine Person sagt, ich, wenn Tag X kommt, bin ich alleine gegen die Welt und dann verbarrikadiere ich mich und esse ja meine Dosen-Ravioli und was auch immer. Und das andere ist aber, das ist so als gesellschaftliches Modell, ne? Und ich glaube, das ist auch, was sich auch in der Ukraine ja auch gezeigt hat, dass da einfach eine unfassbar resiliente Gesellschaft auch ist. So. Ne, das ist.
Willst du vielleicht all denjenigen, die. Meine Mikrofonkonstellation ist noch nicht so richtig perfekt.
Dann trinke ich einen Schluck.
Weil mir fehlt nämlich das Stativ noch. Willst du mal all denjenigen, die nicht wissen, wer du bist und warum du befähigt bist, darüber zu reden, kurz erklären, warum du befähigt bist, darüber zu reden und wer du bist?
Ja, genau. Also mein Name ist, wie gesagt, Martin. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich der humanitären Not- und Katastrophenhilfe. Habe in dem Zusammenhang sowohl im Irak als auch in Syrien gearbeitet. In den letzten Jahren auch in der Ukraine. Und das ist mittlerweile mein Hauptbetätigungsfeld, dass ich quasi Sicherheitsdienstleistungen für Medien, aber auch für Hilfsorganisationen in Krisengebieten anbiete.
Unter anderem auch für uns und so haben wir beide uns auch kennengelernt und daraus ist eine wunderschöne Freundschaft geworden. Fangen wir an. Punkt 1 auf der 10-punktigen Zivilschutzliste, die als Ziel hat, und ich finde das wirklich wichtig, das nochmal zu betonen, einen gesellschaftlichen Zivilschutz aufzubauen und nicht einen egoistischen, individuellen Zivilschutz aufzubauen, der dazu führt, dass du dann in deinem Keller eben Deep Freeze Fruits naschen kannst, während draußen die Welt kaputt geht. Was ist auf Punkt 1 dieser Liste?
Also Punkt 1 ist immer dieses Bewusstsein, was möchte ich überhaupt? Also so, gehen wir jetzt mal, und ich bin, wie gesagt, ne, ich finde so dieses Beispiel ist natürlich immer sehr drastisch, ne, wenn man jetzt sagt, okay, sagen wir jetzt mal, der Krieg in Osteuropa weitet sich auf NATO-Gebiet aus und wir sind jetzt auf einmal aktive Kriegspartei. Und ich glaube, die erste Frage, und damit fängt es an, ist sich immer zu fragen, was möchte ich denn dann? Möchte ich zu Hause bleiben? Möchte ich Deutschland verlassen? Ich meine, keine Ahnung, gerade für uns zugezogene Berliner, wir sind dann wahrscheinlich wieder ganz schnell auf dem Land bei unseren Eltern.
Das ist, jetzt da kommt gleich eine Frage rein. Also was ich gelernt habe, zum Beispiel in Syrien, in der Ukraine, wenn ich mit Leuten dort gesprochen habe, ist, man denkt dann immer, man kommt dann schnell aufs Land, man vergisst aber, dass dann die Infrastruktur ja eigentlich erst mal am Anfang zusammenbricht. Man vergisst, dass diese ganzen Ausfahrtsstraßen dann voller Autos stecken.
Genau, das ist ein... ich meine, ein Großteil der Leute haben überhaupt gar keine Autos, ne? Also so gerade so in Großstädten und sowas sind das natürlich auch so eine Sache, wo man sich klar sein muss, Bahnen sind überfüllt, falls die Fahrende, falls Straßen, falls man ein Auto hat, die Straßen werden höchstwahrscheinlich relativ voll sein. Ne, wenn man sich dann vorstellt, wenn ein Verkehrsunfall irgendwo auf einer Autobahn ist, vielleicht noch in einer Baustelle, wie lange das dauert, bis das zu behoben ist, wenn der Zivilschutz wie Feuerwehr, Rettungsdienste dann schon eingebunden sind, ja, dann kann da natürlich ein sehr, sehr schnell ein sehr großes Chaos entstehen. Und das sind aber auch Fragen, auf die muss man sich halt gefasst machen. Ne? Aber ich würde, wenn ich das Thema betrachte, immer erstmal weggehen von so drastischen Maßnahmen, okay. Weil was viel wahrscheinlicher ist und viel, was uns genauso betreffen kann, sind zum einen Naturkatastrophen, das können extreme Wettervorkommnisse sein, ne? Es kann weiterhin auch in der Theorie, selbst in diesem Jahr 2025 könnte es passieren, dass wir noch massivst eingeschneit werden, das können Lieferengpässe an bestimmten Lebensmitteln sein. Also all diese Sachen, die man eigentlich da gar nicht auf dem Schirm hat, ne? Und da sieht man ja dann auch zum Beispiel schon wieder diesen Unterschied, dass gerade so diese Prepper-Industrie, ne, die geht immer davon aus, Tag X kommt, es wird Mord und Totschlag auf unseren Straßen sein und du musst dich isolieren und alleine durchkämpfen. Ne? Und das ist ja gar nicht so. Ne? Gleichzeitig, und das ist so das Verrückte, gibt es zum Beispiel von uns, also vom Staat, ne, gibt es eine offizielle Anweisung, dass jeder Bürger eigentlich Lebensmittel und Verbrauchsgüter für 10 Tage auf Vorrat haben sollte. Also die gab es schon immer, die ist jetzt auch nicht durch den Ukraine-Krieg bedingt oder durch Corona oder was auch immer, sondern das hat es eigentlich schon immer gegeben und alle paar Jahre wird daran nochmal erinnert, dass ihr das zu Hause habt.
Vor kurzem ja gerade wieder. Hast du das zu Hause? Also ich habe mehrere angerissene Miracoli-Packungen zu Hause, wo die Hälfte der Nudeln fehlt oder wo die Nudeln noch drin sind, aber die Soßen verbraucht sind. Das habe ich auf jeden Fall. Ich habe 4 oder 5 Schokoriegel und ich würde sagen, eine Packung Dosenpfirsiche und Petersilie habe ich in der Tiefkühltruhe. Das ist jetzt so meine Vorbereitung.
Also jetzt kommt natürlich Regel Nummer 1. Man sagt nie, was man bunkert. Ne? Aber tatsächlich, ehrlich gesagt, also ich glaube jetzt, wenn ich jetzt aktuell, würde ich auch die 10 Tage nicht schaffen. So. Mit Hundefutter ja. Mit Hundefutter ja. Also ich meine, für meinen Hund.
Also es klingt für mich schon, als wären wir bei einem weiteren Punkt. Also Punkt 1 ist eigentlich, da gehen wir nochmal zurück, du hast gesagt, sich klar werden, was man will. Also willst du in der Großstadt bleiben oder willst du auf dem Land leben? Ist die erste Frage, die man sich stellen soll.
Oder möchtest du das Land verlassen? Ne? Möchtest du ganz...
Das können ja, glaube ich, die wenigsten. Also die wenigsten können, glaube ich, das Land verlassen oder eben einen großen Flüchtlingstreck bilden.
Ja.
Was würdest du denn empfehlen? Was ist denn deine Erfahrung aus den Krisen- und Kriegsgebieten, was man machen sollte?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist direkt am Anfang, dass man halt keine Panik hat. Ne? Dass man nicht mit 10 Millionen Leuten sich auf einmal in eine Richtung aufmacht, sondern dass man abwartet, was überhaupt passiert. So, ne? Und das hat man natürlich zum Beispiel jetzt wieder am Beispiel in der Ukraine, wo man sagen muss, natürlich war das zivile Leben massiv beeinträchtigt, gerade in der Zeit, wo noch in Kiew gekämpft wurde. Gleichzeitig hat es aber immer auch stattgefunden. Ne, und ich glaube, da ist so dieser Knackpunkt. Ne? Fokussiere ich mich darauf, dass ich ab dem Moment für mich alleine bin? Ne? Oder fokussiere ich mich darauf, dass mein Leben, das, was ich in meiner Nachbarschaft habe, das mit meinen Freunden, mit meinen Bekannten, dass das weiter stattfinden kann?
Und was ist die Empfehlung? Also Panik behalten? Also ich würde so instinktiv sagen, die großen Städte verlassen.
Ja, die großen Städte verlassen natürlich, ne? Das ist aber dann auch wieder so dieses Maximalszenario, ne? Wo man dann sagt natürlich, dass die natürlich heftiger getroffen werden als andere Städte. Gleichzeitig schauen wir uns das wieder als schönes Beispiel die Ukraine an, wie viele Millionen Menschen das Land am Anfang verlassen haben und dann aber auch wieder ganz schnell zurückgekommen sind. Mhm. Also wenn du der Meinung bist, dass du in einer Massenunterkunft in Westdeutschland oder in Frankreich oder wo auch immer besser aufgehoben bist als in deiner Wohnung in Berlin, dann kannst du da natürlich gerne das natürlich gerne machen. So, für mich zum Beispiel persönlich wäre das keine Alternative.
Du würdest in Berlin bleiben?
Ja, ich würde wahrscheinlich eingezogen werden, also. Aber.
Also, Unabhängig davon, dass, also wenn du nicht eingezogen werden würdest, würdest du eher in Berlin bleiben. Bei mir ist immer so, als Berliner, dann gehe ich halt nach Brandenburg. Aber ich denke dann auch, die Versorgung in der Großstadt ist natürlich besser.
Ja, die Versorgung, das ist natürlich dann wieder so diese Frage, ne, wie wird das funktioniert. Also es ist natürlich, hast du in der Großstadt natürlich eine höhere Dichte an Supermärkten und meistens sind die dann ja auch sozusagen der Verteilpunkt für alles. Ne? Du hast dann die großen Organisationen alle da vor Ort. Gleichzeitig hast du natürlich in der Großstadt niemanden, der irgendwie einen Kartoffelacker hat.
Obwohl das lustigerweise immer meine Vorstellung davon ist, dann, also ich habe immer so eine, leider so eine romantische Vorstellung davon, wie das dann so ist. Und dann stelle ich mir so vor, wie ich auf dem Parochial 2 Friedhof mir so einen Kartoffelacker anbaue.
Ja.
Ja, der ist gleich um die Ecke. Weißt du, da dachte ich mir, ja, kann ich mir dann, dann mache ich mir dann da einen Acker. Ich wollte irgendeine Frage stellen zu dem Abhauen oder Hierbleiben. Die ist mir aber entfallen. Dann nehmen wir gleich Punkt 2.
Genau. Und Punkt 2 ist erstmal dieses, vor allem, wenn ich weiß, was ich will, ne, und dann auch diese Frage, okay, was brauche ich, um das aufrechtzuerhalten? Ne? Und ich glaube, das größte Bedürfnis, was wir sozusagen als Mensch haben, und das Wichtigste ist natürlich Ernährung. So, ne? Und da ist natürlich die Sache, okay, wenn ich sozusagen Lebensmittel und vor allen Dingen auch Trinkwasser für 10 Tage vorhalten muss, dann nimmt das zum einen erstmal auch in meinem Haushalt gegebenenfalls ein bisschen Platz weg.
Oh, wollte ich gerade fragen. Ich meine, ja, wir haben jetzt nicht alle irgendwie Dachetagenwohnungen mit 7 Zimmern.
Genau.
Wie viel Platz verbraucht denn sowas?
Naja, also das braucht an und für sich, wenn man jetzt mal das Trinkwasser ausrechnet, halt so ein Unterschrank in der Küche. Hm. Ja, wenn man das jetzt mal so rechnet für 10 Tage. Also das muss jetzt auch keine super tolle Nahrung sein, ne, sondern halt so, dass ich halt auf meine Vitamine und meine Kohlenhydrate komme. Und da empfiehlt sich natürlich am meisten eingelegtes Essen zu haben, ne, oder halt Dosenessen. Und da ist aber zum Beispiel auch wieder so der Punkt, wo ich zum Beispiel diese Kritik an diesen Anbietern halt äußere. Ne? Also, weil die bieten dir an Konserven, die du 25 Jahre lang halten kannst. Ne? Das ist natürlich total toll. Ne? Aber ich finde zum Beispiel diese Aufforderung von den deutschen Bundesbehörden, die ist nämlich total, also die ist halt viel besser. Die spricht halt von einer lebenden Reserve. Also das bedeutet, dass ich diese Reserve regelmäßig verbrauche. So, also
du
quasi,
rotierst es durch.
Genau,
sozusagen.
Ich rotiere das halt durch, ne? Weil dann hast du auch gar nicht so dieses Problem mit diesen Haltbarkeiten, ne? Und weil natürlich kann man sich auch die Tagesbox mit Essen für 25 Jahre kaufen. Kann man natürlich auch machen, die irgendwo im Wald verbuddeln. Ist dann auch keine dumme Idee, wenn man das machen möchte. Ne, aber gerade für so diese Haushaltsreserve sozusagen bietet sich viel mehr an, einfach Nahrungsmittel auf Vorrat zu haben und die in regelmäßigen Abständen zu verbrauchen und neu zuzukaufen.
Wenn wir jetzt bei diesen Nahrungsmitteln sind, was brauche ich denn zu Hause noch alles? Ist das immer noch Punkt 2? Also was sollte ich zu Hause alles haben neben Essen? Also ich habe zu Hause noch 7 angerissene Pflasterpackungen.
Ja, ich würde
mehrere Streifen Paracetamol angefangen. Und ja, das war's.
Also, dann wichtiger Punkt, Trinkwasser. Ne, man sagt mindestens 2 Liter am Tag pro Person. Ne, also ich finde, also ich trinke mehr als 2 Liter am Tag. Ne, und wenn ich dann noch was davon abzapfen soll zum Kochen, also bei mir ist das definitiv mehr, was ich da bräuchte für 10 Tage. Dann hast du das abgedeckt. Ne? Dann hast du natürlich so diesen Punkt Medikamente. Gerade, ich sag mal, sowas wie Paracetamol, Ibuprofen oder was man da nimmt, ne? Auch mal Start oder Aspirin oder sowas, das halt griffbereit zu haben und auch auf Vorrat ist immer gut. Schwieriger ist es natürlich mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, wenn ich als Person darauf angewiesen bin. Ich sag mal so, ne? Also möchte da jetzt niemand zu irgendwas animieren, aber dass man mittlerweile in Deutschland problemlos an alle verschreibungspflichtigen Medikamente kommt, wenn man das möchte, sollte auch jeder Person klar sein, wenn man sich da einen Vorrat von anlegen möchte.
Also du meinst einfach hier so böse, sind so diese Apotheken im Internet, wo man
genau,
einfach...
Genau, Online-Apotheken oder Online-Apotheken auf Telegram oder was auch immer. muss ich halt, die Bedarfsperson muss sich da selber einen Kopf drauf machen. Ich habe das Glück, dass ich...
Könnte man eigentlich, weißt du, ob man zum Arzt gehen kann und sagst, ja, ich bin Diabetiker, ich brauche irgendwie Insulin, ich möchte es gerne auf Vorrat bunkern, falls was passiert, oder ist sowas nicht möglich?
Ich kann mir schon vorstellen, dass das möglich ist, ne? Weil im Endeffekt, wenn dein Hausarzt dir ein Rezept ausstellt, so, dann kannst du damit in die Apotheke gehen, da zählt ja keiner nach.
Ja.
Ne, also, denke ich mal.
Also, wir haben Essen, wir haben Medikamente, was brauchen wir noch?
Ja, dann ist der nächste Punkt natürlich, Punkt, den wir immer sehr oft vergessen, Kommunikation.
Ist es immer noch Tipp Nummer 2 von 10 oder ist es jetzt, also
2.3? Ich würde sagen, wir sind so jetzt bei 3, weil das ist, wie gesagt, das ist ja wirklich gar nicht so, dass man das auf so eine Art und Weise zusammenfassen kann. Das ist ja eher was zusammenwirkt am Ende, ne?
Du machst ja wahrscheinlich gleich nochmal geile Slides.
Kann ich machen, wenn du möchtest.
Ich möchte sehr gerne, dass du so Slides machst und dass wir die dann zusätzlich dazu hochladen können. Die können wir dann Montag hoch, also morgen
ja,
hochladen.
Ja, das muss ich dann heute Abend machen, weil ja. Ich möchte, die Sonne scheint ja, ich möchte noch raus heute.
Ja, sehr gut, ich will auch gleich noch laufen, ja. Aber weiter. Ja, es ist Zivilschutz.
Genau, also der nächste Punkt ist natürlich Kommunikation, ne? Und das ist natürlich so ein Punkt, wenn das nicht mehr funktioniert. Also das ist so, ich finde immer, das allerbeste Beispiel dafür ist, dass man Leuten nochmal sagen muss, Leute, ihr müsst ein Radio zu Hause haben. Also ein richtiges Radio, ne? Jetzt kommen die Leute natürlich immer, naja, aber ich kann ja Online-Radio hören. Mhm. Ne? Aber mit Online-Radio kommst du halt nicht weit, wenn sowas zusammenbricht. Und da sehen wir auch gerade hier in Berlin ganz oft, stell dir einfach so eine Ticketverkaufsseite im Internet vor, ne? Weißt du, wenn irgendeine Band XY eine neue Tour, selbst da brechen ja Webseiten schon zusammen, weil zu viele Leute gleichzeitig da drauf sind. Ne? Und deswegen finde ich so dieses Argument, dass man ja Online-Radio hat, bin ich nicht so der Fan von. Also ich glaube, für den Notfall ein stinknormales, altes Campingradio reicht ja. Einfach, dass man Nachrichten empfangen kann, zu Hause zu haben, macht Sinn.
Was hältst du von so Garmin InReach, also Geräte, die über GPS, also über Satelliten miteinander eine Kommunikation möglich machen? Wir haben beide so ein Ding, weil wir es für diese Krisengebiete brauchen. Ich glaube, so verrückte Wanderer haben das auch und Wanderinnen.
Ja.
Habe ich gerade, ja, Wanderer. Ja. Wanderinnen. Die haben sowas, weil wenn sie den Berg runterfallen, können sie so um Hilfe rufen. Wie ist denn das für den normalen Bürger, für die normale Bürgerin? Sollen die jetzt zu Camp vorgehen am Alexanderplatz und sich so ein InReach kaufen von Garmin?
Ich würde sagen, nicht. Tatsächlich. Also, ja, das Haben ist toll. Ne? Gleichzeitig ist es aber auch gerade zum einen im Erwerb und dann auch im Abo, weil das kostet ja ordentlich Geld, einfach super teuer.
Ich glaube, 70 € im Monat kostet das mit so Unlimited-Nachrichten.
Genau.
Es gibt auch günstigere Angebote, da hast du so 10 SMS, die du schreiben kannst. Aber das ist ja, wir erinnern uns alle noch als früher, als man seine Freunde anrief und sagte, du, mein Call ja gut haben, ist alle, ruf mal schnell zurück. Das ist
genau.
Dann so ein bisschen wieder so.
Genau, ne? Und ich sag mal so, das sind natürlich so Sachen, okay, wenn ich das Geld habe, sowieso in hohen Mengen und dann kann ich mir da sowas auch noch kaufen. Gleichzeitig finde ich, ist das aber, sage ich mal, für den normalen zivilen Gebrauch ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, die Leute können da auf jeden Fall sinnvollere Sachen mit erwerben, mit dem Geld.
Bei aktuellen iPhones, ich weiß nicht, auf welcher Version, hast du diese Satellitenkommunikation auch eingebaut? Also du kannst über Satellit Nachrichten verschicken. Noch ist das, glaube ich, umsonst, beziehungsweise kostenlos. Ich weiß nicht, ob es das bei Android auch gibt. Vermutlich gibt es das auch bei Samsung, dass du so über, dass die dann eben so genauso wie so ein InReach die Verbindung zum Satellit herstellen und man dann Nachrichten verschicken kann. Ganz normale SMS.
Also mit meinem iPhone 10 geht das dann nicht.
Okay, gut. Aber ich weiß, dass dieses aktuelle iPhone das auf jeden Fall kann.
Ja.
Gut, Kommunikation. Was hältst du von Walkie-Talkies?
Also zum einen finde ich, dass Leute, die Walkie-Talkie sagen, Strafzettel bekommen sollten.
Das heißt doch so.
Funkgeräte an sich sind aber eine Sache, die sehr, sehr gut sind und die man durchaus haben sollte.
Also Kommunikation, fasse ich nochmal zusammen. Walkie-Talkies bzw. Funkgeräte.
Funkgeräte, ja.
Gute Idee. Kann ich da irgendwie bei Mediamarkt irgendeinen kaufen oder sollte ich da auf irgendwas achten?
Also da ist wieder so der Punkt, was Funkgeräte angeht. Ich möchte hier natürlich niemanden zu irgendwas animieren, aber Funkgeräte, die in Deutschland frei erhältlich sind, in Supermärkten, sind in ihrer Sendeleistung relativ schwach. tatsächlich. Also die dürfen bis 0,5 Watt sein. Das ist sozusagen die, ja, womit jeder Bürger funken darf, ohne eine Lizenz zu haben. Damit kommst du dann aber halt auch nur bis zu deinem Nachbarn. Ne, in Online-Shops kann man sich deutlich stärkere Funkgeräte bis zu 20 Watt, also dem 40-fachen davon, kaufen.
Wie weit komme ich damit?
Naja, das ist ja bei Funk immer so diese Sache, ne? Also es gibt immer so eine theoretische Reichweite, die das hat, wo dann man dann immer liest, ja, bis zu 15 Kilometern und sowas. Aber das kommt natürlich darauf an, wo ich bin. Ist da Wald dazwischen? Sind da Betonbauten dazwischen? Ne? Also das ist halt immer relativ.
Ja, weil ich so alle 4 bis 5 Jahre kaufe ich mir neue Walkie-Talkies. Mhm. Weil ich dann auch denke, beim Dreh, das ist
du
das Beste, was es gibt.
Sauer machen, ne?
Ja, ja. beim Dreh ist es das Beste, wenn du so mit 2 Autos fährst, dass du von einem Auto ins nächste funken kannst. Ja. Und ich habe vor kurzem auch bei Kickstarter mir Funkgeräte kickstartert, aber das ist alles immer sehr schnell vorbei, die Verbindung. Da steht, das ist, am Ende ist es die gleiche Erfahrung, die ich schon mit 6 in Lichtenberg gemacht habe, wenn du um die Ecke gelaufen bist mit deinem damals wirklich Walkie-Talkie. Dann war der Freund weg. Hast du nicht mehr gehört. Und das ist selbst bei teuren Geräten, wenn du so, da steht dann zwar drauf, bis zu 2 Kilometer Reichweite, aber du gehst um die Ecke und hörst eigentlich auch nichts mehr.
Das genau, so gerade hier bei diesen Betonbauten überall, ne, da ist, bist du da natürlich relativ schnell am Ende mit.
Also, aber für die kleine Kommunikation, für die kurze Kommunikation reicht erstmal auch so ein Gerät vom Mediamarkt, was mit 0,5 Watt irgendwie sendet.
Ja, auf jeden Fall.
Du sollst dir damit jetzt keine strategische Kriegskommunikation übernehmen und irgendwie Bezirke sichern, sondern du willst fragen, habt ihr noch Wasser?
Genau. Ja. Dafür reicht das auf jeden Fall.
Also, Kommunikation. Walkie-Talkie, kein GPS-Kommunikationsgerät zwingend kaufen, sei denn, man hat wahnsinnig viel Kohle über. Und jetzt Telefon. Ist ein Telefon, also ein Handy, ein Mobilfon, ist das Quatsch?
Nee, also das ist auch immer gut zu haben. Ne? Ich meine, die Schwierigkeit, und das ist auch was, was man auch immer wieder in der Ukraine feststellt, wenn man dort vor Ort arbeitet, dass ja dieser Krieg zum Beispiel von enorm vielen Stromausfällen begleitet wird. Ne? Und diese Stromausfälle betreffen in Teilen auch das Kommunikationsnetz, natürlich, weil auch ein Sendemast braucht Strom. So, ne, und gerade für sowas ist es dann halt einfach wichtig, dass man nochmal so ein Backup hat, ne, dass man auch mal, wenn man mal für 24, 48 Stunden keinen Strom hat und damit zum Beispiel keine Kommunikation, also keinen Handyempfang, dass man zumindest trotzdem, sage ich mal, mit seiner Gruppe im direkten Umfeld eingeschränkt kommunizieren kann.
Was ist denn mit so, soll ich mir so ein altes Nokia 6210 kaufen, weil ich weiß, es hält einfach eine Woche oder 2 Wochen, wenn es geladen ist, beziehungsweise wenn ich es ausmache, geht es kaum alle im Vergleich zu einem iPhone was oder einem Android-Telefon, was dann total schnell alle geht, nach einem Tag oder anderthalb, besonders wenn die kein Netz haben, dann machen die sich ja so krass schnell von selber leer, weil die immer wieder versuchen, sich da mit diesen Sendemasten zu verbinden. Also würdest du sagen, das iPhone oder das Smartphone, was du jetzt hast, reicht oder schaff dir lieber nochmal so ein altes Ding an, was eine reine Kommunikationsmaschine ist, nur zum Telefonieren, nur für SMS.
Also da ich ein Riesenfan generell von Burner-Phones bin und immer mal so ein altes Wegwerftelefon hier da zu haben, finde ich eine super Sache. Ne? Gleichzeitig muss man aber auch wieder sagen, dass solange ich Internet und Telefon habe, und das muss man auch wieder sagen, auch in der Ukraine, die ja wirklich massiv unter den Angriffen leidet, ne, haben die Leute trotzdem weitestgehend Netzabdeckung auch mit Internet. Ne?
So. Das finde ich ja total, sowieso, es war ja auch in Syrien so beeindruckend, dass wir beide in Syrien waren, dass du einfach so 4G in einem Foltergefängnis hattest.
Ja.
Also wenn ich nach Brandenburg fahre mit dem Zug, kann ich froh sein, dass ich mit Edge mal schnell eine Nachricht bekomme. Und es ist kein Krieg, es ist einfach nur Brandenburg.
Ja. So, ne, aber da ist ja so der Punkt, wo man halt auch dann sagen kann, okay, also so, ne, ich muss mich natürlich irgendwie auf Eventualitäten irgendwie vorbereiten und irgendwie so ein Backup haben und sowas, ne. Aber da wieder so, wo ich sage, ey, langsam Leute, ne, gebt nicht euren Komfort auf, so, ne, irgendwie Resilienz bedeutet irgendwie sein Leben irgendwie so zu erhalten, weitestgehend, wie es irgendwie geht und nicht irgendwie, die Russen greifen das Baltikum an und auf einmal leben wir alle im Wald und buddeln Kastanien aus dem Boden und müssen Würmer essen.
Aber das ist die Vorstellung der Leute.
Ja, natürlich,
also auch meine. Meine ist auch so, dass es so,
wirklich so, die erste NATO-Rakete, die Pershing 2, stellt sich auf in Rammstein und wir leben wieder in der Urzeit. Aber auch, weil man die ganze Zeit diesen Gedanken von Einstein im Kopf hat, der Dritte Weltkrieg, nach dem Dritten Weltkrieg werden wir uns wieder mit Keulen bekämpfen. So ein bisschen, weißt du, diesen Gedanken habe ich.
Ja, aber auch eine direkte Eskalation zwischen NATO und Russland bedeutet nicht den zwangsläufigen Einsatz von Kernwaffen.
Gut, dass du das sagst.
Also es ist natürlich eine Möglichkeit, aber es gibt auch dazwischen noch etliche Eskalationsstufen.
Jetzt haben wir geredet. Ich fasse nochmal zusammen. Punkt 1, sich bewusst werden, wo willst du hin, was willst du machen? Ganz wichtig. Punkt 2, Nahrungsmittel zu Hause haben, aber nicht übertreiben. Also einfach für 10 Tage so eine Packung Nudeln und ein bisschen Reis und Kohlenhydrate und was man eben braucht, aber eben nicht irgendwie so tiefgefrorenes Campingfood, sondern reguläres Essen, was man auch verbrauchen kann. Kurze Nebenfrage dazu, sollte ich auch so Comfortfood dazu legen? Also Dinge, die mich in einer Krisensituation, weil du ja sagst, resilient sein, die mich glücklich machen. Also der eine, der sich dann Marzipankugeln noch dahin legt oder irgendwie Nachos mit Käse irgendwie noch dazu, einfach so unnützes Essen dazu packen. Ja. Würdest du sagen, das ist sinnvoll?
Absolut, wenn du den Platz hast. Also ich kann sagen, aus meiner Erfahrung, ich kann keine Vorräte von irgendwie Chips anlegen, weil die sind dann auch weg. Also so, ne?
Sind ja so lebendige Vorräte.
Aber nee, natürlich, und das ist ja auch der Punkt, ne? Also ich habe mit Leuten unterhalten, die haben so für sich zum Eigenverzehr Hundefutter. Ja, also Dosenhundefutter, ja, nee. Wo ich so denke, warum? Also mal abgesehen davon, dass die Dose Bohnen genauso viel Platz wegnimmt wie die Dose Hundefutter. So, wenn du dir das antun möchtest, dann mach das gerne, ja.
Große Frage, wenn man Hundefutter brät, ist es dann weniger eklig?
Ich habe keine Ahnung, ich habe es nie probiert. Ich habe es auch nicht vor.
Ja, gut.
Das sind halt so, ne, wo man dann wieder mit den Leuten redet, so warum denn? Also was möchtest du jetzt damit?
Ja. Und Punkt 3 war Kommunikation, genau. Mobiltelefon, Walkie-Talkies oder Funkgerät sind ausreichend. GPS-Kommunikation ist ein luxuriöses Extra, wenn genau. du das möchtest. Okay. Jetzt spekuliere ich mal Punkt 4, Geld. Geld und Barmittel.
Ich würde tatsächlich.
Oder ist es. Ja, berichtige mich.
Geld ist, was sollte man generell immer in Bar vorhanden haben?
Wie viel?
Also. Ich sag mal so, ne, also sozusagen, ich finde immer, und das ist so für mich auch immer so ein Punkt, wo ich sage, boah, so Geld für 2 Wochen irgendwie in Bar vorhanden zu haben, ist immer gut.
Aber das ist ja auch total unterschiedlich. Der Tilo von 2002, da ist Geld für 2 Wochen 50 Euro.
Ja.
Plus Zigarettengeld. Und der Tilo von 2025, der braucht auf jeden Fall mehr Geld für 2 Wochen minus Zigarettengeld, weil ich rauche ja nicht mehr.
Ja, aber das ist ja die Frage, okay, wo man sich dann so fragt, okay, wie viel gebe ich irgendwie in der Woche aus, ne? Oder wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mich dann doch vielleicht absetzen, jetzt brauche ich Geld für wegzukommen von hier, ne, dass man sich auch mal so Gedanken macht. Also ich bin absolut überhaupt gar kein Freund und da ist ja auch wieder so dieses, wo ich dann auch mal sage, so ein solidarisches Preppen, ne? Also so, wenn wir jetzt auf einmal alle hingehen und all unser Bargeld immer direkt von der Bank runterholen, ne? Dann haben wir das Problem als Menschen, die im Kapitalismus leben, dass wir dann unseren Zusammenbruch, auf den wir uns vorbereiten, auch selber provozieren.
So wie in Argentinien, als das passiert ist, als die Leute alle ihr Bargeld abgeholt haben und dann die Wirtschaft kollabiert ist.
Genau. Ne, aber zu sagen, okay, ich über einen langen Zeitraum fange ich halt mal an, mir eine kleine Bargeldreserve halt irgendwie anzulegen, dass ich im Notfall damit was anfangen kann, was auch immer, macht Sinn.
Ja, also ich habe immer bei mir, ich hatte lange diese Regel, ich habe so viel Bargeld, dass ich die Personen in meinem Haushalt inklusive mir auf einen anderen Kontinent schleppen kann.
Ja.
Also das war immer die Summe an Bargeld, die ich früher, das mache ich nicht mehr, weil ich einfach auch festgestellt habe, das ist Quatsch. Das war immer die Summe an Bargeld, die ich habe. Und jetzt die große Frage, die gerade sehr viele Menschen beschäftigt, wirklich global, insbesondere mit Blick auf den Goldpreis. Was hältst du davon, sich so einen kleinen Goldschatz anzulegen? Weil man ja dann irgendwie auch immer denkt, so was ist der Euro wert, was ist der Dollar wert in so einer Situation, wenn irgendwie die Wirtschaft, wenn alles kaputt ist, ist es nicht besser, sich zum Beispiel diese 1-Gramm-Tafeln, wo so irgendwie 20 Gramm Gold in so 20 1-Gramm-Stückchen, was du so rausbrechen kannst, um irgendwelche Dienstleistungen zu bezahlen. Oder sich so einen kleinen 50 Gramm Barren, ich weiß nicht, was sowas kostet, aber für 3.000 oder 4.000 Euro. Also der Goldpreis zeigt, dass die Menschen diesem Edelmetall vertrauen, um ihr Geld auch zu sichern, um ihre Werte zu sichern. Aber Gold wird ja auch oft gekauft in Krisensituationen, weil man davon ausgeht, damit kann ich irgendwas bezahlen.
Also drehen wir das mal um. Also ich finde Punkt 1, irgendwie, wenn du viel Geld hast und einen Teil von diesem Geld in Gold anzulegen, ist eine schlaue Idee als Anlage. So. Sind wir aber in der Situation, sage ich mal, und jetzt gehen wir vielleicht wieder so ein bisschen in so ein extremeres Beispiel. Wenn ich Hunger habe und ich brauche was und du willst was von mir kaufen und ich habe aber gerade Hunger, dann bringt mir dein Gold nichts. So. Mhm. Und ich würde auch, bin ich auch ehrlich, in der Krise, wenn jemand zu mir ankommt und mich mit Gold bezahlen möchte, würde ich sagen, ciao. Weil, also, wie soll ich denn diese Echtheit davon überprüfen?
Stimmt, nie darüber nachgedacht. Ich hatte dann auch mal so gedacht, dass dann so in so Krisensituationen, du kaufst so für 5.000 Euro so einen Goldbarren und den kann ja auch keiner wechseln.
Nee,
dann bezahlst du am Ende, bezahlst du irgendwie so, ja, ich hätte gerne ein Bündel Karotten und einen Kohlrabi. Ja, ich möchte dein Buch. Dann gib mir bitte diesen Goldbarren dafür.
Genau, und das siehst du ja auch, guck mal, wie wir in Syrien da gestanden haben. Dann hast du das gleiche Problem, du hast dann 100-Dollar-Schein und kaufst, was umgerechnet 3 Dollar kostet. Das bezahlst du damit und kriegst das ganze Rückgeld, diese Massen, ja. Also, deswegen, ich finde, wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, macht Sinn, Gold anzulegen oder nicht. Bestimmt, das ist irgendwie nicht mein Gebiet, aber für sowas würde ich davon ab.
Krypto?
Krypto, keine Ahnung, wie es funktioniert. Also, was heißt keine Ahnung? Also, so natürlich so diese Basic-Wissen davon. Aber auch da wieder mit Krypto ist die Frage, also zum einen, Krypto ist alles andere als preisstabil. Ne, also gerade im Moment macht es einen riesen Satz. So, wenn ich das Geld gerade brauche, ist es vielleicht an dem Zeitpunkt nicht so hoch, wie ich es brauche. Ne? Also auch da schon wieder, wo ich sage, interessant für da rein zu investieren, als Mittel für den Notfall, riskant. So.
Aber welche Währung wähle ich dann? Also in den 80ern und 90ern des letzten Jahrhunderts war es so üblich, dass man so, oder nicht üblich, sondern da war der Dollar die vertrauensvolle Währung. Da war es dann gut, dass du dann eben nicht D-Mark oder Schilling oder Peseten zu Hause liegen hast, sondern du hast dann irgendwie 2.000 Dollar oder 5.000 Dollar zu Hause liegen. Was macht man heute? Würdest du sagen, ich nehme 2.000 Dollar, 2.000 Euro, 2.000 Yuan, diese chinesische Yen. Währung, also die Frage steht ja. Oder eben auch 2000 Yen, was ja wohl gerade die Währung ist, in die man irgendwie stabil investieren kann, weil die Wirtschaft jetzt irgendwann auch wieder wachsen wird. Also, wie würdest du das jetzt heute machen?
Also, Punkt 1, aus Prinzip nicht den US-Dollar. So, also, weil wenn das wäre jetzt ein Witz, aber, aber gerade, also was gerade bei denen wirtschaftlich los ist, also, wir sind ja auch mittlerweile in einer Welt, die so vernetzt ist, dass wir mittlerweile eigentlich in jedem Land jede Währung wechseln können. Also das ist schon mal das Gute und gerade da würde ich halt gucken, dass ich eine möglichst wertstabile Währung tatsächlich habe. Der Euro aktuell ist nicht sonderlich instabil.
So. Ich denke mal, so, weißt du, so, wenn jetzt Krieg ausbricht, dann ist der Euro aber instabil. Also das ist so, ich denke mal so, was ist die richtige Währung für zu Hause haben? Oder wie es der, jetzt was ganz Zynisches, wie es der Islamische Staat gemacht hat, der seine Währung auf Gold, Silber und Kupfer aufgebaut hat.
Ja, heute gibt es sie nicht mehr. Zum Glück. Nee.
Zum Glück,
es hat zum Glück nicht, es hat ja auch nicht nur mit damit zu tun gehabt, ne? Aber und da sind wir auch wieder bei diesem Punkt, ne? Sozusagen. Wenn ich sage, ich möchte solidarisch mich auf sowas vorzubereiten, ne? Sozusagen auch mit meiner Gesellschaft, dann bereite ich mich aber auch so darauf vor, zum Beispiel, dass ich weiter den Euro bezahle. Also ich finde zum Beispiel so für mich so, wo ich sage, also mein Ziel, mein persönliches Ziel wäre sozusagen das Leben von mir und meinem Umfeld, das halt so zu erhalten, weitestgehend so, wie es ist. So, ne? Mhm. Und zum Beispiel für mich persönlich ist zu sagen, okay, solange mir das irgendwie möglich ist, werde ich zum Beispiel auch weiter mit Euro bezahlen wollen. So, gehört irgendwie für mich dazu. Ne?
Okay.
Weil es geht ja um eine allgemeine Resilienz der Bevölkerung.
Ist das, was Zivilschutz eigentlich ist?
Zivilschutz ist in erster Linie Resilienz. Ne? Also ich meine, Zivilschutz ist natürlich auch das THW, was halt irgendwie kommt und dann die Bunker wieder in Betrieb nimmt und sowas, ne? Aber Zivilschutz ist vor allen Dingen auch, dass wir als Gesellschaft gemeinsam darum kämpfen, dass wir halt bestehen bleiben. Und das tun wir halt nun mal nicht, wenn jeder auf einmal in seine improvisierte Hütte in den Wald fährt und da dann Kaninchen jagen geht oder sowas.
Punkt 5.
Ich glaube, Punkt 5, wir haben jetzt, ist auch so ein wichtiger Punkt, Stromversorgung, ne? Auch da wieder, ne, wir haben ja gerade beim Mobilfunk schon wieder darüber geredet, ne? Also Stromversorgung, wenn die zusammenbricht, betrifft ja jetzt nicht nur meinen Mobilfunkmast, sondern auch meinen Haushalt. Mal ein paar Kerzen zu Hause haben, ist eine super tolle Idee. Vielleicht auch Freizeitbeschäftigung zu haben, die nicht nur darauf beruht, dass ich mir irgendwie einen Laptop oder eine Konsole anschmeiße. Also dass ich vielleicht auch mal ein Buch lese. Ich weiß nicht, wie viel Spielzeug Kinder heutzutage noch haben oder die alle schon Virtual Reality machen.
Weiß ich nicht. Klingt wirklich wie so ein 63-jähriger Boomer.
Nee, aber weißt du, wie ich meine? Also so ne, dass ich auch ja. Da irgendwie, weiß ich nicht, wir hatten heutzutage noch Mensch, ärgere dich nicht zu Hause rumstehen.
Ich.
Das ist gut, das ehrt dich sehr.
Aber ich weiß nicht, also jetzt folgende Situation, Martin. Ich stelle mir gerade vor, es ist sowieso, man kommt nicht raus, es ist Stromausfall, man hat irgendwie die Jalousien runtergemacht, beziehungsweise Klebeband an die Fensterscheiben, damit es, falls eine Bombe kommt, die Scheiben nicht klirren. Und dann spielt man Mensch, ärgere dich nicht und bringt seinen Partner oder seine Partnerin um, weil man nicht dieses total aggressiv machende Brettspiel mit denen, die man sich dann im Bunker versteckt, spielt.
Ja, muss ja nicht Mensch, ärgere dich nicht sein. So, aber
Leiter und Schlange.
Ja, aber das Verrückte an der Sache ist ja, was ist denn die Alternative, dass wir dann zusammen im Dunkeln sitzen und die Wand angucken?
Ja, stimmt. Geschichten vorlesen.
Ja, aber das ist ja auch was Schönes. Ne? Aber ich glaube, so das ist so dieses, Leute, ihr wollt doch weiterleben. Ihr wollt doch weiter ein Leben haben irgendwie. Ihr wollt doch auch euch weiter irgendwie mit Freunden treffen und ausgehen. Und ich meine auch wieder Beispiel Ukraine, all das funktioniert. Das macht die Gesellschaft da seit 3 Jahren.
Mhm. Stromversorgung heißt Benzingenerator.
Zum Beispiel, also es gibt ja was ja Gute, also ich weiß es gar nicht, also es gibt ja EcoFlows zum Beispiel, ne, diese riesen Powerbanks, mit denen man dann auch mal deinen Laptop ein paar Mal laden kann und die Lichter in der Wohnung betreiben, die du halt sozusagen immer dann auflädst, wenn Strom da ist. Auch hier wieder, wenn du das Geld dafür hast, ist das super cool zu haben. Ne, auch gerade sage ich jetzt mal, die erschwinglichen Modelle davon reichen aber auch zum Beispiel bei weitem nicht aus, um deinen Kühlschrank durchgehend am Laufen zu halten. Ne? Ja. Also musst du schon, das ist dann wirklich, um so Gebrauchsgegenstände wieder aufzuladen, geeignet. Du kannst dir Powerbanks solltest du natürlich haben, ne? Dass du die auch regelmäßig aufgeladen hast. Ne? Sowas, ne? Dass du halt guckst, okay, wo kann ich Energie speichern? Ich finde das sowieso, dieses Thema Energieversorgung, gerade jetzt in dem Zusammenhang, als wir könnten da ja längst sein.
Mhm.
Ne, also ich mein,
würdest du auch sagen, so Solarzellen? Also manchmal hat man ja so auf Festivals, dass Leute so auf ihrem Rucksack so eine kleine Solarzelle auf dem Rücken haben, damit sie ihr Handy laden können. Ist sowas Quatsch oder sowas auch sinnvoll, sich so ein kleines Solarzellenblatt zu kaufen?
Absolut sinnvoll, und ich muss auch sagen, Solarenergie ist sowieso mein absolutes Thema, ne? Wenn du in Baden-Württemberg bist, siehst du mittlerweile auf fast jedem Eigenheim Solarzellen, weil das, glaube ich, da auch irgendwie gesetzlich vorgegeben ist. Ne? Das sind so diese Punkte, wo ich sage, ey, Balkonkraftwerke, ne, dass jeder sich ein Panel an seinen Balkon anbringt. Gut, da kriegst du in Deutschland wahrscheinlich Ärger mit dem Vermieter, ne? Weil das nicht in deinem Mietvertrag drinsteht, dass du das darfst. Aber das ist natürlich super schlau, sowas zu haben. Mhm. So, stell dir mal vor, wir wären hier in Berlin, auf jedem Dach wäre Solar und die würden das öffentliche Netz einspeisen.
Das würde wahrscheinlich sinnvoll sein.
Ja, aber das wollen wir nicht. Wir kaufen lieber. Wir kaufen lieber Kohle.
Ja. Ich finde es gut, dass es hier so eine, dass so eine Stunde zu Zivilschutz gleichzeitig auch zu so einer linken Kapitalismuskritik gleich
wird. Naja, aber das Verrückte ist und gerade so, und das ist ja aber auch so gerade so dieser Punkt, ne? Dass gerade wenn es um das Thema Zivilschutz und auch gerade um Zivilschutz und Infrastruktur geht, sind tatsächlich all diese erneuerbaren Energien die Antwort darauf. Und zwar nicht nur deswegen, weil wir dadurch abhängig sind von Rohstofflieferungen, sondern vor allen Dingen auch, weil es dezentral ist. Mhm. So, Ne, also so ein großes Problem, was wir auch gerade jetzt wieder in der Ukraine und sowas sehen, sind Angriffe auf Kraftwerke zum Beispiel. Ne? Wenn du jetzt natürlich 100.000 Haushalte durch ein Kraftwerk versorgst, ist diese, verstehst du, und dieses Kraftwerk getroffen ist weg. Wenn du das aber auf, was weiß ich, auf 70.000 Windräder verteilt hast oder sowas, ne, ist das ja eine Art der Energieversorgung, die deutlich schwerer ist zu beeinträchtigen und zu beschädigen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier unterbrechen wir diesen Podcast für eine kleine Information. Ich habe nämlich gerade im Gespräch entschieden, dass wir die ersten 5 Punkte, die wir jetzt abgearbeitet haben, allen zur Verfügung stellen. Und die letzten 5 Punkte kriegen dann nur die, die bei Patreon Mitglied sind. Also ihr könnt alle jetzt Mitglied werden bei Patreon. Alles muss raus. Das würde mich sehr freuen, denn mit Patreon machen wir diesen Podcast möglich. Denn in Zeiten wie diesen ist es nicht einfach, insbesondere bei journalistischen Inhalten, Werbepartner zu finden. Deswegen müsst ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, unser Partner werden und mit einem monatlichen Beitrag von 3 oder 5 Euro diesen Podcast möglich machen. Wir haben uns noch nicht entschieden, was die 5-Euro-Leute bekommen und die 3-Euro-Leute bekommen. Aber auf jeden Fall, es ist egal, ob du 3 oder 5 machst, du bekommst auf jeden Fall die zweite Hälfte dieses Podcasts. Und wer sie jetzt hören will, der einfach rübergehen. Patreon, alles muss raus. Also patreon.com/alles muss raus. Mitglied werden. Dort geht's weiter. So, jetzt kommt hier ein Abspann. Baba, haben wir alles nicht, weil es ja eine schnickschnackfreie Folge ist. Und